Moritz, warte, ich bin gleich da. Ich muss. Mann, wo ist denn das hier? Wo ist denn das?
Immer
Mann,
das
wer
Gleiche.
Macht denn den dahin? Das ist doch bekloppt. Das ist doch bescheuert, Mann. Ich hab's. Ich hab's. Ah, sorry, du, das hat jetzt ein bisschen gedauert. Das ist auch manchmal User Experience null, ne? Das ist ja, wie so schön so eine Seite aussieht, aber vom Erlebnis her, muss ich sagen, bin ich manchmal auch echt nicht getoucht.
Das heißt, du kommst gerade nicht mit deiner Technik zurecht?
Das würde ich auch behaupten. Manchmal fühle ich mich auch einfach zu alt dafür, ja.
Abgehangen vom Fortschritt sozusagen.
Ja.
Ja. Ja, das Problem kenne ich auch tatsächlich. Wenn du sagst, dass du nicht mit deiner Technik zurechtkommst oder da keine gute User Experience da ist. Also ich kenne auch einige Anwendungen, die ich nutzen muss, die vielleicht auch im Business-Kontext genutzt werden, wo ich mich immer wieder darin wiederfinde, dass ich viel zu lange nach einem Button suche oder nach einer Funktionalität, die eigentlich woanders hätte etabliert werden müssen oder angefügt werden müssen, damit sie eben auch wirklich nutzbar ist. Und ja, das kenne ich auch, das Problem.
Ja, ich glaube, das ist gar nicht, also das ist, wenn man so drauf guckt, ist das aber auch gar nicht so selbstverständlich, ne? Also ich habe das ja auch schon selber so, man hat ja hier oder da mal so eine kleine Seite selbst geschrieben und was das dann nachher impliziert, wie du sowas aufbaust und halt, das hat, ja, da fängt es ja halt tatsächlich von Aufbau der Seite an über alles Mögliche. Aber dadurch, dass wir uns jetzt hier so ein bisschen dahin reden und eigentlich gar nicht so wirklich Ahnung davon haben, haben wir uns natürlich Expertise mit ins Boot geholt.
Genau, und da haben wir heute zwei liebe, nette Kollegen und Freunde dabei. Einmal die Miriam Putschar. Hallo, wer bist du und was machst du hier?
Hallo Miriam.
Hallo, vielen Dank. Ich bin die Miriam und bin in der SVA Teamleiterin für User Experience Design und sorge dafür, dass hoffentlich die wenigsten Benutzer unserer Produkte oder der Anwendungen, die wir entwickeln, fluchen müssen, um ihre Funktionen zu finden und an ihr Ziel zu kommen.
Sehr schön.
Das hört sich sehr spannend an.
Du warst schon mal bei uns im Podcast, richtig?
Ganz genau, ja.
Welche Episode war das denn?
Kannst du dich noch an das Thema erinnern? Ich weiß es auch gar nicht mehr.
Das war Episode 37.
Ah, okay.
Oh, das hast du so
gut vorbereitet. Und worüber haben wir da gesprochen? Ich glaube, das ging auch über Software.
Wir haben tatsächlich einfach allgemein über User Experience Design gesprochen. Ja. Und die Episode hieß Think Human, die Relevanz der User Experience. Gerne nochmal reinhören.
Genau, gerne nochmal reinhören an dieser Stelle. Wir packen den Link dazu auch in die Shownotes. Dann haben wir aber noch einen bezaubernden Gast da, nämlich den Oliver Schwamp. Hallo und herzlich willkommen.
Ja. Hallo, bezaubernder Oliver.
Hallo, vielen Dank. Ich sage auch noch ein paar Worte zu mir. Ich bin, wie gesagt, Oliver Schwamp. Ich bin User Experience Designer und Frontend-Entwickler bei der SVA an der Geschäftsstelle für den öffentlichen Dienst. Und ich betone das so, weil das sicher eine Relevanz für unser heutiges Thema hat, weil der öffentliche Dienst immer ein bisschen mehr in die Kandare genommen wird als die privaten, zumindest bisher. Genau.
Ja, spannend. Das ist spannend. Also du hast praktisch auch dann die Felderfahrung, was UI und UX-Design angeht, weil natürlich auch der öffentliche Dienst da bestimmten Regularien unterliegt und auch bestimmten Gesetzmäßigkeiten. Entsprechend hast du da wahrscheinlich dann den gesamten Umfang im täglichen Doing, sage ich mal.
Ja, genau, aber da müsste ich jetzt aber ein bisschen präzisieren, weil ihr spricht jetzt bisher über UI-UX. Ich würde behaupten, UI-UX ist im öffentlichen Dienst ein bisschen weniger präsent, als das bei im privaten Sektor ist, weil das ja oft auch den Sinn hat, Nutzende länger auf einer Seite zu halten. Und das ist ein Bedürfnis, was bei Öffentlichen so zumindest nicht im Vordergrund steht.
Das ist aber auch ein guter Anfang direkt, weil wir könnten direkt mal damit reinstarten, für unsere Hörer und HörerInnen, die damit noch nicht viel Erfahrung haben. Was verstehen wir überhaupt unter UX und UI?
Gute Frage.
Miriam, da gebe ich an dich.
Dankeschön. Das U und X, also U und X, steht für User Experience, also die Erfahrung, die ein Benutzer mit einer Anwendung macht. In unserem Fall sind es digitale Anwendungen, Webseiten, Apps. Und UI steht für User Interface, also wirklich das, was wir sehen können, mit dem wir interagieren können, die Gestaltung. Man kann das nicht immer klar trennen, weil so wie das User Interface gestaltet ist, bewegt sich der Benutzer und interagiert der Benutzer mit der Anwendung und hat natürlich auch einen Einfluss auf die User Experience. User Experience sind aber auch noch andere Faktoren. Da können auch so Sachen wie Performance mit einspielen, die man jetzt erstmal als Oberflächengestaltung vielleicht nicht direkt sieht, aber natürlich einen Einfluss haben auf die Erfahrung, die ein Benutzer mit einer Oberfläche hat.
Das ist ja so ein bisschen das Spannende. Also ja, die Trennung ist natürlich fließend. Jetzt dachte ich natürlich nur, der genervte Folgi oder der genervte Moritz, die halt nicht wissen, wo ein Button ist oder wo sich das hin konstruieren soll, das ist das Ding. Aber da gibt es ja noch viel, viel mehr, was man jetzt gar nicht so im Hinterkopf hat. Also das, was man, glaube ich, kennt, so diese klassischen Alternativbeschreibungen von Bildern, halt so ein bisschen Richtung Barrierefreiheit. Das ist ja, glaube ich, ein großer Punkt, der natürlich zur User Experience beiträgt. Also nicht vielleicht aktuell für mich, aber für viele Leute, die dann halt darauf angewiesen sind. Ne?
Ja, Olli, da würde ich nochmal an dich übergeben. Du kannst da immer schön mit Anekdoten was zu erzählen.
Ja, genau. Ich wollte zu euren Problemen auch ergänzen. Also ihr habt oder wir alle haben auf vielen Seiten Probleme, dass wir den Button nicht finden. Aber in der Regel haben wir die Voraussetzungen, die körperlichen und geistigen Voraussetzungen, um das zu können, um es dann irgendwann finden zu können. Und gibt's auch mehr Menschen, als man glaubt, die an der einen oder anderen Stelle die Voraussetzungen nicht haben oder anders gesagt an der einen oder anderen Stelle eingeschränkt sind. Sei es eben, dass das was am Auge ist oder dass das was an den Ohren ist oder möglicherweise auch am Tastsinn dass die Informationen, die über Auge, Ohr und den Tastsinn ins Gehirn kommen, nicht so verarbeitet werden können, wie sie sollen. Und die Menschen, die haben möglicherweise dann nicht die Chance, irgendwann noch einen Button zu finden, weil er für sie versteckt ist und nicht zu finden ist. Oder genau.
Das heißt, eigentlich geht Barrierefreiheit, weil wir über UX bzw. UI sprechen, über das Stereotyp hinaus, dass wir einfach nur an Blinde denken, weil du hast auch gerade zum Beispiel Tasten und so weiter beschrieben. Natürlich, wir haben viel auch im visuellen Kontext, also zum Beispiel eine Rot-Grün-Schwäche, die da mit reinspielt, glaube ich. Ne? Aber was, wenn wir da in diesem Kontext bleiben, kannst du vielleicht mal so ein bisschen ins Detail gehen und erklären, was sind denn besondere Herausforderungen, die man vielleicht gar nicht als Person, die damit nicht in Kontakt kommt, auf den Schirm hat?
Ja, also ich glaube, man muss sich tatsächlich einfach irgendwie nochmal klar machen, wie man digitale Medien eigentlich nutzt. Deswegen hatte ich das eben auch angesprochen. Also wir sehen das, wir hören Sachen, wenn wir einen Podcast hören oder eben ein Video angucken oder so. Und wir müssen natürlich auch mit Sachen interagieren können. Also wir müssen entweder die Maus benutzen können oder eben die Tastatur benutzen können, um mit digitalen Inhalten oder unsere Finger auf dem Touchpad nutzen können, um mit digitalen Inhalten interagieren zu können. Und wie gesagt, all die Informationen, die wir aufnehmen, die müssen ja dann irgendwie auch ins Gehirn kommen und müssen im Gehirn dann auch entsprechend verarbeitet werden. Also ihr wisst das ja sicher alle, wenn wir lesen zum Beispiel, dann lesen wir ja nicht Buchstabe für Buchstabe, sondern wir scannen die Form von einem Wort und dieses aneinandergereihte Scannen ergibt dann bei uns am Ende einen Satz im Kopf. Und das zum Beispiel, also ich kann perfekt sehen können, wenn ich zwar Buchstaben sehen kann, aber die Buchstaben nicht zu einem kohärenten Wort zusammenfügen kann oder viele verschiedene Worte nicht zu einem kohärenten Satz zusammenfügen kann, dann bringt mir das perfekte Sehen nichts. Das ist so ein Beispiel, was ich meine, wenn ich über Sinnesverarbeitung spreche. Ganz klassisches Beispiel dafür ist eine Leserechtschreibschwäche. Beziehungsweise eine Leseschwäche oder eine Rechtschreibschwäche oder beides zusammen. Das gibt's alles getrennt voneinander. Gibt's auch noch eine Zahlenschwäche. Das ist das Pendant dazu, dass man Zahlen nicht verstehen oder schreiben oder lesen kann. Das sind zum Beispiel noch so Sachen, die manchmal so ein bisschen unter dem Radar fliegen. Ich glaube, Rot-Grün-Schwäche hattest du ja eben schon gesagt. Man sieht keinem Menschen an, ob er rot-grün schwach ist oder nicht. Und es sind dann am Ende aber doch ganz schön viele. Ich glaube, bei den Männern sind das 8%, die von der Rot-Grün-Schwäche betroffen sind. Bei Frauen 0,5. Hängt am Chromosom. Aber auch sowas ist was man nicht sieht. Oder eben, wenn ich möglicherweise die Maus nicht benutzen kann, aus welchen Gründen auch immer. Das kann ja zum Beispiel auch sein, dass ich mir das Schlüsselbein gebrochen habe und meinen Arm in so einer Schlaufe hängen habe und deswegen die Maus nicht benutzen kann. Mhm. Dann sollte ich doch irgendwie die Möglichkeit haben, an einem Computer mit einer Tastatur zu navigieren und nicht mit der Maus.
Also in diesem Kontext, was du gerade gesagt hast, ist ja auch vor allem die zeitliche Dimension relevant. Das heißt also, Einschränkungen oder Barrieren, die man wahrnimmt, können auch von temporärer Natur sein, durch Verletzungen oder durch Erkrankungen und danach wieder vorübergehen. Und das finde ich eine spannenden Aspekt, weil ich glaube, mit zur Barrierefreiheit gehört ja auch zum Beispiel, wenn wir über den visuellen Faktor sprechen, Epilepsie. Ja, also, dass man eine Barriere hat durch flackernde Elemente in einem UX oder in einer UI. Natürlich gibt es da immer wieder Epilepsie-Warnungen vor, aber ich habe jetzt noch keine Epilepsie-Warnung irgendwo im Internet gesehen, wenn da irgendwie flackernde Werbung kam oder sowas. Und erst als Epileptiker fällt einem auf, dass es wirklich sowas vermehrt gibt. Und ich glaube, da gibt es auf jeden Fall Handlungsbedarf. Und da ist auch die Frage, gibt es eine, oder an euch beide jetzt mal, auch vielleicht auch an Volkmar, fand ich ganz spannend, gibt es vielleicht eine Barriere, die euch schon mal über den Weg gelaufen ist, wovon ihr denkt, dass die normalerweise nicht wahrgenommen wird, aber die euch dann in diesem Kontext zu Weißglut gebracht hat?
Also eine ganz klassische Barriere ist, man steht draußen mit seinem zum Beispiel mobilen Endgerät und die Sonne scheint aufs Display und man erkennt einfach nichts mehr. Und da kann man zumindest mit hohen Kontrasten etwas entgegenwirken. So je höher die Kontraste sind, desto eher kann ich noch bei einer hohen Lichteinwirkung auf mein Display noch was sehen. Das ist sowas, was eigentlich wahrscheinlich die meisten Hörerinnen und Hörer hier auch nachvollziehen können. Das heißt also, man hat nicht unbedingt immer auch irgendwie eine körperliche Einschränkung, sondern manchmal sind diese Einschränkungen auch von der Umwelt beeinflusst, ja. Oder vielleicht gibt es da draußen neue Eltern, die durchaus mal ihr Kind durch die Gegend tragen und dann eigentlich auch nur noch eine Hand frei haben, um zum Beispiel das mobile Endgerät, aber auch die Tastatur oder den Computer zu bedienen. Ich denke, das sind so Sachen, die uns alle im Alltag begegnen und irgendwie auch jeden von uns schon mal beeinflusst haben, ohne dass wir irgendwie wussten, dass es eigentlich eine Barriere ist und dass man da durchaus zumindest Vorsorge treffen kann als Gestalter und auch als Entwickler.
Ja, da gehe ich also 1:1 mit, also tatsächlich die klassischen Mobile-Barrieren, die dann teilweise bedingt durch das Design, einhändig ist immer gut, das ist halt, ich könnte verrückt werden, wenn ich die zweite Hand dazu muss. Ich trage niemanden, aber gut, manchmal habe ich den Hund dann halt irgendwie, der mich durch die Gegend zieht, der mich Gassi führt und da ist es dann halt tatsächlich ganz schön, das einhändig zu machen, ne? Aber das ist, ja.
Ich finde das ja relativ spannend, weil selbst wenn wir uns wir haben das jetzt besprochen, es gibt verschiedene Dimensionen. Ja, es gibt eine körperliche Einschränkung, es gibt eine durch Umwelteinflüsse bedingte Einschränkung oder Barrieren, die entstehen. Und die können temporär sein oder dauerhaft. Das heißt also, da gibt es verschiedene Aspekte, die damit reinspielen. Ja? Und jetzt ist es natürlich interessant, die Herausforderung, die, glaube ich, ihr als EntwicklerInnen insbesondere habt oder als DesignerInnen, wie geht ihr damit um? Weil es ist ja eigentlich unmöglich, alle von diesen Barrieren auf dem Schirm zu haben. Ja? Oder gibt es da ein Regelwerk, an das ihr euch halten könnt? Oder eine Art Formalisierung, irgendwelche Ansprüche, die ihr irgendwo aufgelistet habt, wo ihr mit sagen könnt, okay, eine Anwendung muss diese und diese Kriterien erfüllen, um für einen Großteil der Personen, das ist natürlich dann wahrscheinlich nicht vollständig inklusiv, barrierefrei zu sein. Habt ihr da irgendwie so eine Art Handbuch, was ihr dann zu Rate ziehen könnt, so ein schlaues, lustiges Taschenbuch oder sowas, wo dann alle Sachen drinsteht, die man beachten muss? Oder wie geht ihr an die Sache heran?
Es wäre schön, wenn das so ein im lustigen Taschenbuch-Style wäre.
Genau.
Aber dann bitte barrierefrei, sodass das alle lesen können. es gibt, das ist natürlich ein großes Problem, wenn man da über das Design, über die Entwicklung spricht, weil allein schon, um nochmal darauf zurückzukommen, allein schon, wenn man sich anguckt, was für Anforderungen da bestehen, dann widersprechen die sich teilweise. Also es gibt Menschen, die kriegen von sehr hohen Kontrasten, bei denen können sehr hohe Kontraste eine Epilepsie auslösen oder einen epileptischen Anfall auslösen. Und dann gibt es andere Menschen, die brauchen aber sehr hohe Kontraste, um was lesen zu können. Zum Beispiel Menschen, die grauen Star haben. Auch da, um da nochmal so was reinzuwerfen, das ist ja eine Krankheit, die Menschen ab 40 in der Regel betrifft. Und das ist ein zweistelliger Prozentsatz in Deutschland, die einen grauen Star haben. Also das ist nicht so, dass wir hier über ein Nischenthema sprechen, sondern wir sprechen tatsächlich über Sachen, die viele Menschen betreffen. Und also weil das so Sachen sind, die in einem Spannungsfeld oder so Anforderungen sind, die in einem Spannungsfeld zueinander stehen, wäre das eigentlich unmöglich für jemanden, der Sachen, der ein digitales Angebot barrierefrei machen möchte, wenn er sich das selber ausdenken müsste. Da gibt's zum Glück die Web Content Accessibility Guidelines. Das ist ein Standard aus den, ich sag jetzt mal ganz pauschal aus den USA, von dem World Wide Web Konsortium, der sehr detailliert beschreibt, was für Anforderungen bestehen und wie ich diese Anforderungen lösen kann. Und das tatsächlich auch immer wissenschaftlich grundiert und kannst dann auch immer ganz gut an so einer Liste sehen, für wen wer jetzt davon profitiert. Mal abgesehen davon, dass am Ende immer alle profitieren, aber für wen konkret jetzt irgendwie ein bestimmter Prüfschritt in diesem Regelwerk gedacht ist. Das ist so der regulatorische Überbau sozusagen. Wobei regulatorisch ist wahrscheinlich das Falsche, weil es ist eigentlich eine Empfehlung, wie man Inhalte barrierefrei gestalten und entwickeln kann.
Aber auch bei solchen Checklisten ist natürlich die Frage, wie entstehen solche Checklisten? Das heißt, angenommen, ich entdecke jetzt eine Barriere, was muss ich tun, um diese Barriere auch entsprechend zu kommunizieren und einen Lösungsvorschlag in so eine Checkliste zu etablieren? Ja? Gibt es da irgendwie Möglichkeiten? Gibt es da eine Community hinter, der man sich anschließen könnte, beziehungsweise wo man mitwirken könnte? Weißt du das?
Also mein Safe Bet wäre, dass du keine Barriere findest, die da nicht schon diskutiert worden wäre. Aber wenn das sollte das tatsächlich doch so sein, dann ist das ein offenes Konsortium, wo du mitarbeiten kannst, wenn du möchtest, oder wo du zumindest ein Issue stellen kannst, wenn du möchtest.
Okay. Genau. Jetzt muss ich mir noch mal fragen. Also wir haben jetzt so gerade dieses Spannungsfeld, was du angesprochen hast. Ne, das ist halt für mich noch so ein bisschen abstrakt, weil ich noch nicht drüber gestolpert bin. Wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt tatsächlich das Thema habe, dass ich gegebenenfalls halt das Thema Epilepsie im Raum stehen habe und auf der anderen Seite dann halt vielleicht einen, jemand, der halt nicht gut sehen kann, ne? Exemplarisch mal irgendwie so, gibt es da so Lösungen, gibt es Beispiele, also so Best Practices, die man sich mal angucken kann, wo man sagen kann, jo, der Betreiber dieser Webseite, der hat das gut gelöst, beziehungsweise diese Anwendung oder was auch immer?
Also es gibt natürlich Seiten, die das extrem gut machen. Google ist zum Beispiel natürlich eine, die das wahnsinnig gut macht. Da gibt es fast nichts zu meckern, was du da, wenn du dir das anguckst. Und dann gibt es im Rahmen der Web Content Accessibility Guidelines, also der WCAG kurz, gibt es schon noch immer wieder Beispiele, wie das sinnvoll umgesetzt werden kann. Um dann noch kurz darauf einzugehen, diese WCAG, die ist aufgeteilt in, ich weiß nicht wie viele, in so um, ich würde mal schätzen, so um die 100 Schritte oder um die 100 Prüfschritte, die du da machen kannst. Und jeder dieser Prüfschritte, der beschreibt sehr genau, was du erfüllen musst, damit dein digitales Angebot barrierefrei ist, und das immer auf einen Aspekt hin. Also zum Beispiel wird da beschrieben, dass du deine Schriftarten ein bestimmtes Helligkeitskontrastverhältnis zum Hintergrund haben müssen. Und da ist sehr genau beschrieben, eben was das für ein Kontrastverhältnis sein muss. Und dann findest du dazu aber auch immer Best Practices tatsächlich zu den einzelnen Prüfschritten. Das ist aber dann natürlich immer sehr runtergebrochen auf dann eben immer nur diesen einzelnen Prüfschritt, den du dir da angucken kannst. Wie gesagt, in der weiten Welt gibt es einige, die das gut machen. Google ist da auf jeden Fall einer, der das auf jeden Fall super macht, und im deutschen Raum aber auch. Aber da müsste ich jetzt googeln, da fällt mir jetzt nicht aus der Pistole einer ein.
Aber dann auch barrierefrei googeln, das ist dann, kann man ja dann machen.
Per Spracheingabe.
Genau, tatsächlich.
Vielleicht nochmal zu dem Epilepsie-Thema, da kann man vielleicht nochmal was dazu sagen. Menschen, die darum wissen, Epilepsie zu haben, werden wahrscheinlich in ihren Einstellungen am Rechner diese Einstellung vornehmen, dass gewisse Bewegungsabläufe auf Webseiten unterbunden werden. Und das, was wir als Entwickler und Designer dann tun müssen, ist eben, das auch möglich zu machen. Also da ist zum Beispiel dann das, was wir da tun können. Wir können gerne Bewegtbilder auf unseren Webseiten einbinden, müssen aber eben berücksichtigen, dass das eben durch zum Beispiel diese Einstellung dann unterbunden werden kann. Das ist an der Stelle wichtig.
Ja, also das ist in der Regel vermutlich immer so, oder? Also, dass man halt irgendwie so ein Gegenüber hat. Also, man muss halt irgendwas offerieren. Also, man kennt, glaube ich, das Beste ist eine Sehschwäche, ne? Also, wenn ich jetzt eine starke Sehschwäche habe und dann halt eine Blindentastatur dann halt nutze, dann muss da ja dem irgendwas entgegenstehen, was ich dann anbiete. Mal abgesehen von der Schrift, die dort abgebildet ist, aber Bilder und solche Sachen, Bewegungen, bestimmte Dinge müssen ja dort auch mit abgebildet werden. Und so ist es. Ist es grundsätzlich so, oder?
Oder was da auch noch mit dazu kommt, wahrscheinlich eine Screenreader-Funktionalität. Ne? Ich meine, wenn du mal eine Website oder eine Applikation baut, da müssen ja bestimmte Knotenpunkte oder beziehungsweise möglichst alle Knotenpunkte so hinterlegt sein, dass sie auch mit Peripheriegeräten, sag ich mal, ausgelesen werden können oder mit allen möglichen Elementen dann bearbeitet werden können und gesehen werden können, beziehungsweise sichtbar gemacht werden können.
Ja. Also letzten Endes bietet ihr dann halt als UX-Designer Schnittstellen an, die dann halt gegebenenfalls an die unterstützende Gegenseite, wie zum Beispiel halt Flackerbilder unterbinden, einen Farbfilter, Blindentastaturen oder sowas, dann, oder? Kann ich mir das so vorstellen?
Ich würde sagen, ich versuche da auch so im Sinne des UX immer wieder auf den Menschen zurückzukommen, der das Ganze nutzt. Und wenn du, ich würde sagen, die Menschen, die eine Einschränkung haben, also die zumindest eine längerfristige Einschränkung haben, die haben ihre Strategien, wie sie mit digitalen Inhalten umgehen. Und Moritz hat das ja eben schon angesprochen, Blinde, die nutzen den Screenreader. Und was unsere Aufgabe als Designer, aber auch als Entwickler und auch als Menschen, die Content erstellen, ist den Inhalt, den wir anbieten, so anzubieten, dass der Screenreader damit umgehen kann. Also du hattest das ja vorhin auch schon mal angesprochen, die Alternativtexte. Also wenn ich Bilder irgendwo einbinde, dann muss ich die auch verschriftlichen, muss ich auch beschreiben, was auf diesem Bild drauf ist, damit ich das eben über einen Screenreader lesen kann oder damit so eine Blindenschrifttastatur, so eine Breit-Tastatur das Ganze auch wieder ausgeben kann. Weil am Ende ist das ja auch nur eine Übersetzung von Text in Brei.
Ja.
Genau, so ist es, muss man sich eben immer so ein bisschen angucken, was sind eigentlich die, oder müssen wir nicht zwangsläufig, aber das hilft fürs Verständnis, was ist die Strategie, die Menschen mit einer Einschränkung anwenden, um trotzdem klarzukommen. So ist das eben auch mit, wenn ich eine fotosensitive Epilepsie habe, dass ich mir im Betriebssystem eben einstelle, dass ich das Ganze, dass das Ganze beachtet werden soll, dass das eine fotosensitive Epilepsie ist und dass ich möglichst eben keine Bewegung haben kann. Und da ist es bei uns dann am Ende der Entwickler, der es machen muss, der sich über eine CSS Media Query abfragen kann, ob diese Einstellung im Betriebssystem gestellt ist oder gemacht ist oder nicht und dann entsprechend darauf reagieren muss und das entsprechend implementieren muss.
Aber das ist ja dann auch schon ein recht großer Overhead, ja, den man im Gegensatz, wenn man ein normales UI hat und man berücksichtigt jetzt nicht eben die Barrierefreiheit, in dem Sinne ist das ja doch schon ein Overhead, weil man das ja implementieren muss. Nun ist es ja interessant, bei der Google ist es ja zumindest im UI, was man so als Standardnutzer nutzt, schon implementiert. Aber gibt es Mechanismen, die auch reguläre Anbieter, beziehungsweise auch vielleicht im deutschen Raum deutsche Anbieter dazu zwingen oder dazu bringen, eben entsprechend barrierefreie oder ihre Anwendungen oder ihre Angebote barrierefrei zu gestalten? Gibt es da irgendwelche regulatorischen Hinweise, denen man folgen muss? Und wenn ja, in welchem Maße sind diese angesetzt?
Ich würde kurz, bevor ich auf die Frage antworte, du hast gerade von dem Overhead gesprochen, darf ich ganz gern kurz drauf eingehen, weil das so ein bisschen auch so ein Mythos ist. Ein digitales Angebot barrierefrei zu gestalten, das ist zwar ein bisschen ein Overhead, aber wenn ich zumindest in der Entwicklung, wenn ich richtig entwickeln kann, dann ist der sehr gering. Was steht dahinter? Am Ende muss ich HTML eigentlich richtig verwenden können. Wenn ich die HTML-Tags richtig verwenden kann, sei das sowas wie, ich habe einen Menü-Tag, ich verwende einen Menü-Tag, wenn ich ein Menü bauen will zum Beispiel. Oder ich setze Listen richtig oder ich verwende einen Button, wenn ich einen Button bauen will und nicht einen Div mit einem On-Click-Händler. Also wenn ich richtiges semantisches HTML schreibe, dann ist die Arbeit recht gering, die ich da extra reinstecken muss. Das ist was anderes, wenn ich was hinterher barrierefrei machen muss, was vorher nicht barrierefrei ist, aber der Overhead ist nicht so groß. Das, ich wollte nur, weil du da gerade drüber gesprochen hattest, wollte dir nur
vorwerfen. Nee, das meinte ich auch. Ich hab, Da hatte ich wahrscheinlich den falschen Denkansatz gehabt, weil ich habe gedacht, ne, man baut erstmal, also ich kenne das aus meiner Softwareentwicklungsphase so, dass man eine Software baut und dann erst im Nachhinein sich darüber Gedanken macht, okay, weil das dann halt auffällt, dass es halt reinkommt, ja, und natürlich muss man dann wieder da durchgehen. Und wenn man von einer Website spricht, dann ist das natürlich ein anderer Aspekt, als wenn man eine Software entwickelt, sage ich mal, eine App fürs Telefon oder sowas, die dann nochmal eventuell eine andere Funktionalität hat. Wenn man zum Beispiel ein Darstellungskonzept hat, dass man das dann nochmal überarbeiten muss, ja, dass man sagen muss, okay, die Farben, die ich ausgewählt habe, passen nicht so zueinander. Das ist aber ein Designkonzept, was so tief in der App verwurzelt ist, dass man sich vielleicht nochmal Gedanken darüber machen muss. Das kann dann doch ein recht großer Overhead machen, wenn man es eben nicht von Anfang an tut. Und ich wage zu behaupten, dass viele von den Apps, die oder von den Softwareentwicklungen, die ich so gesehen habe, nicht ausschließlich im Kontext unserer Firma, sondern auch darüber hinaus, das eben nicht als zentralen Bestandteil ihres Entwicklungsprozesses betrachten, sondern da erst später drauf zurückzukommen. Das heißt also, natürlich ist der Status wünschenswert, dass man das relativ früh mit einbezieht, aber auch an euch die offene Frage, meiner Meinung nach oder meiner Erfahrung nach ist das tatsächlich eher weniger der Fall. Und das ist natürlich schade, aber was dazu führt, dass es dann halt, wenn man eine Software veröffentlichen möchte, eine Webseite veröffentlichen möchte, dann eben zu einem Overhead führt, der vorher vielleicht nicht geplant gewesen ist, weil man das dann wieder, da muss man wieder 2 Schritte zurückgehen oder 3 und das wieder versuchen zu implementieren und Sachen zu überarbeiten.
Ja, aber das ist ein bisschen wie wenn du ein Haus baust und vergisst, Abwasserleitungen einzubauen.
Ja, genau.
Ist ein tierischer Aufwand, hättest du vermeiden können. Deshalb ist es so ein bisschen auch gerade innerhalb unserer Firma, Oliver's und meine, ich sag jetzt mal, Mission, das unter den Entwicklern und Designern zu etablieren, dass wir eben von Anfang an das mitbedenken, alle Entwickler, die damit zu tun haben, geschult werden und wir von Anfang an auch für unsere Kunden anbieten können. Wir machen das, was wir für euch machen, schon von Anfang an barrierefrei und konzeptionieren das genauso, dass wir eben nicht im Anschluss dann die Arbeit haben und die Abwasserleitung dann noch ins Haus reinbauen müssen.
Genau, ich glaube tatsächlich hängt das aber auch damit zusammen, wie man eben an eine Entwicklungssache oder an ein Entwicklungsprojekt herangeht. Ja, du hast es gerade schon gesagt, da ist, glaube ich, auch Planung der zentrale Faktor und vor allem auch Planung und auch ein Wissen darüber, wo will ich eigentlich hin und welchen Regularien unterlege ich jetzt wieder. Und ihr merkt, ich ziehe gerade wieder den Bogen zu den Regularien.
Den würde ich ziehen tatsächlich.
Genau.
Aber da wollte ich tatsächlich auch nochmal, Oliver, weil du gesagt hattest, also es gibt Strategien, die halt die Benutzer und die Leute, die dann halt entsprechend entwickelt haben, die sie benötigen. Und das muss ja in irgendeiner Weise dann halt auch so eine gewisse Governance in der Entwicklung von Webseiten, von UX, braucht man da ja, ne? Und damit man dem was entgegenstellen kann. Und gibt es da, Moritz, gibt es da Regularien, die das in irgendeiner Weise dann halt forcieren, ja, ein Stück weit.
Also es gibt, um das endlich zu beantworten, es gibt die Regularien, es gibt die für den öffentlichen Dienst schon eine Weile länger als für private. Das hatte ich ja eingangs schon mal gesagt, die sind schon über die barrierefreie Informationstechnologieverordnung, BITV kurz, schon eine Weile dazu verpflichtet, ihre digitalen Angebote barrierefrei zu machen, zumindest die sich an Bürger richten. Und für den privaten Sektor ist das 2021 auch beschlossen worden. Das ist das sogenannte Barrierefreiheitsstärkungsgesetz. Das kommt von dem European Accessibility Act, also das ist auf europäischer Ebene entschieden worden und in Deutschland über das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz eben umgesetzt worden. Und das hat aber so eine, ich nenne es mal Schonfrist, bis zum 28. Juni diesen Jahres, 2025. Und ab dann müssen alle digitalen Angebote, die im weitesten Sinne einen Verbrauchervertrag anbahnen, barrierefrei sein.
Das musst du nochmal erläutern. Das bedeutet halt, jetzt nehmen wir mal an, ich als privater Webseitenbetreiber, betrifft mich das? Und wenn ja, was bedeutet das für mich, wenn ich es nicht einhalte?
Na, es betrifft dich nicht, wenn du über deine private Webseite nicht irgendwas verkaufst oder den Verkauf anbahnst.
Ja. Okay.
Oder aber auch irgendwie einen anderweitigen Vertrag abschließen lässt. Das kann ja auch eine Nutzungsbedingung sein, möglicherweise. Ich bin kein Jurist, deswegen kann ich dann die ganz tiefen Details nicht sicher einsteigen. Genau. Also deswegen als Privatperson betrifft sich wahrscheinlich nicht. Da ist auch aus diversen Behindertenverbänden gibt es auch viel Kritik an dem Gesetz, weil das relativ eng oder verhältnismäßig eng geschneidert ist. Wie gesagt, das betrifft den B2C-Bereich, also alles, was sich an Konsumenten richtet. Und das geht übers Web hinaus. Da geht es auch um so Geschichten wie Selbstbedienungsterminals zum Beispiel. Oder es gibt auch noch einen expliziten Paragraphen für Banken. Geht auch um Smartphones und Software-Systeme an sich. Aber ich persönlich bin immer in dem Webbereich unterwegs, deswegen kann ich da immer am besten drüber sprechen. Was da passiert, wenn das nicht eingehalten wird, das ist noch unklar, weil das noch nicht, wie gesagt, noch nicht in Kraft oder noch nicht scharf geschaltet ist, das Gesetz, sage ich jetzt mal. Was im Raum steht, sind finanzielle Strafen bis 100.000 Euro und im Extremfall muss ein digitales Angebot abgeschaltet werden. Da gibt es die sogenannte Marktüberwachungsbehörde, die dann das Ganze überwachen darf, muss, soll, die stichprobenartig Sachen überwachen soll, die aber auch anlassbezogen Sachen überwacht oder überprüft und die dann entsprechend darüber entscheidet, was am Ende der Betreiber zu erwarten hat.
Okay, also dann ist das tatsächlich, du hast gerade gesagt, es gibt eine Behörde für, die das dann auch wirklich prüft, weil natürlich ist es ja erstmal sinnvoll, dass es so ein Gesetz gibt, aber ob das dann auch wirklich durchgesetzt wird, ist dann natürlich die andere Frage. Ja, also stichprobenartig kann das auf jeden Fall erfolgen, aber gibt es da auch sowas Ähnliches, dass man ähnlich vorgehen kann, wie bei Angeboten, die beispielsweise keine Datenschutzerklärung oder sowas zur Verfügung stellen kann, dass man da auch entsprechend eine Meldestelle hat, an die man das kommunizieren können wird? Gibt es da beziehungsweise schon zumindest im Inland Pläne für?
Genau, also das ist diese Marktüberwachungsbehörde und da muss ich nicht betroffen sein, um eine Seite oder ein Angebot zu melden. Da kann ich jeden melden, den ich möchte. Möglicherweise wird das ähnlich laufen wie bei der DSGVO, dass das Unternehmen dann schön Post von Abmahnanwälten eingeflattert kriegen.
Das war nämlich auch so mein Gedanke, genau das. Aber ja, gut, irgendwie müssen Dinge durchgesetzt werden, ob das jetzt natürlich der richtige, also dass Behörden dahinter stehen, das finde ich schon gut, ne, dass es dann halt gesamtheitlich dann halt auch verfolgt wird.
Aber da ist natürlich auch die Frage bei, wenn Behörden dahinter stehen, du hast ja gesagt, es gibt ein Gesetz diesbezüglich, aber wer setzt dann in diesem Zentrum oder in diesem Rahmen die Regelung überhaupt fest und worauf beziehen die sich? Du hast gerade eben schon gesagt, da das Gesetz recht eng geschneidert ist, gibt es da Kritik von eben bestimmten Verbänden dagegen. Wird in dem Gesetz auch tatsächlich festgesetzt, aus welcher Basis sich eben diese Maßnahmen beziehen oder was entsprechend vorhanden sein muss? Wie ist das da formuliert? Gibt es da einen genauen Rahmen zu?
Du meinst, was die Unternehmen leisten müssen, damit barrierefrei gilt? Ja, da gibt es die sogenannte europäische Norm 501/349, die eben auf europäischer Ebene regelt, ab wann ein digitales Angebot als barrierefrei gilt und ab wann nicht. Die bezieht sich größtenteils auf die Web Content Accessibility Guidelines, über die ich vorhin schon mal gesprochen hatte, und die ergänzt die aber an ein paar Stellen noch ein bisschen um weitere Punkte. Da geht es zum Beispiel um sowas wie Autorenwerkzeuge. Das heißt, wenn ich irgendwo einen Kommentar abgeben kann, dann und ich kann dann irgendwie meinen Text fett oder kursiv oder machen oder Überschriftenebenen da vergeben, dann muss sowas zum Beispiel dann am Ende auch im Endprodukt, was da auf, also im fertigen Kommentar, muss das dann auch übernommen werden entsprechend und so. Mhm. Also dies geht ein bisschen weiter an ein paar Stellen als diese Web Content Accessibility Guidelines, aber das ist sehr klar definiert, was da gemacht werden muss und was nicht.
Das hört sich auf jeden Fall sehr umfangreich an. Da ist natürlich auch die Frage, wie man da einen Überblick drüber bewahren kann, wenn man, sag ich mal, in der Softwareentwicklung arbeitet und da jetzt noch gar nichts von gehört hat, auch von dieser Deadline noch nicht. Habt ihr da auch Möglichkeiten zu oder Werkzeuge, wie man sich da beraten lassen kann? Gibt es da vielleicht irgendwelche Plugins, die man in seine EDI einbauen kann, damit man entsprechend schon auf Basis dieser Norm das Endprodukt testen lassen kann oder sowas?
Es gibt Plugins, mit denen du das machen kannst, mit denen du zumindest sozusagen antesten kannst, wie gut du die Normen erfüllst. Das hat den Hintergrund, dass nicht alle Prüfschritte, die du machen musst, um zu beurteilen, ob was barrierefrei ist oder nicht, kannst du nicht alle automatisiert testen. Zum Beispiel gibt es einen Prüfschritt, der besagt, dass die Labels von Formularfeldern sinnvoll zum Formularfeld passen müssen oder dass Überschriften sinnvoll zum Abschnitt, der darunter kommt, passen müssen. Das ist was sich meistens nicht schwarz-weiß beurteilen lässt, wo du nicht schwarz-weiß sagen kannst, ja, das passt nicht, sondern da ist immer so ein bisschen der Messenspielraum und ein bisschen Interpretation mit dabei. Oder wo du zumindest auch den Kontext gut verstehen musst, in dem das Ganze stattfindet. Deswegen lässt sich da nicht alles automatisiert über Plugins testen, aber es gibt zum Beispiel in Google ein Lighthouse-Ranking. Also in Lighthouse kannst du auch die Barrierefreiheit ranken oder die Bewertung angucken. Mhm. Und da werden dann die Sachen getestet, die sich tatsächlich automatisiert testen lassen. Man sagt so, dass das so um die 30% der Accessibility-Defects sind, also der Barrierefreiheits-Defects sind, die damit gefunden werden können. Mhm. Also es ist ein Anfang, mit dem du gucken kannst, aber es ist nichts, worauf du dich verlassen solltest.
Ja, also zumindest ein erster Indikator, aber trotzdem sollte man eben, wenn man ein Angebot entwickelt, was dann auch eben dann, wo ein Vertrag eingegangen wird, wie man das auch immer genauer definiert, aber sollte man auf jeden Fall sich nicht ausschließlich auf diesen Score verlassen, sondern entsprechend auch noch wirklich mal die Norm zu Rate ziehen und gucken, was da denn alles umgesetzt werden muss. Aber jetzt ist natürlich die Schwierigkeit auch daran, wie gehe ich als Unternehmen vor oder als Entwickler oder als Entwicklerin, die entsprechend eine Software oder ein Angebot oder eine Website zur Verfügung stellen, diese vielleicht auch gerade erst entwickeln und gar keinen Überblick haben über eben diese ganzen Normen. Wie könnte ich da am besten das in meinen laufenden Prozess etablieren?
Alle Leute schulen. Also ich habe das Gefühl, dass das ist so der erste Schritt, sich zum einen mal damit zu beschäftigen, ja, also man muss nicht die Gesetzestexte auswendig lernen, da gibt es sehr gute Zusammenfassungen. Das wäre auch ein bisschen verrückt, weil die sind in einem Deutsch geschrieben, das ich jetzt nicht als barrierefrei bezeichnen würde. Der erste Schritt ist, wie gesagt, erstmal einem bewusst werden, okay, wir müssen unser Angebot entsprechend gestalten und programmieren. Und dann dafür sorgen, dass alle, die daran beteiligt sind, die damit zu tun haben, also sowohl EntwicklerInnen als auch DesignerInnen, als auch zum Beispiel Content Manager oder Menschen, die dort eben Inhalte einpflegen, entsprechend zu schulen. Und wenn das gemacht ist, dann hat eigentlich jeder zumindest schon mal einen Fahrplan, wie das umsetzbar ist. Und dann funktioniert das auch ganz gut, das direkt von Anfang an zu implementieren. Sollte es der Fall sein, dass ich schon ein Angebot habe und trotzdem konform sein muss, würde ich auch da empfehlen, wenn ich eigene EntwicklerInnen und DesignerInnen habe, auch diese zu schulen, damit es in Zukunft, wenn neue Funktionen hinzukommen, dann direkt mit implementiert werden kann. Aber dann ist es wahrscheinlich das Sinnvollste, das Angebot, um welches es dann geht, einmal zu auditieren und einmal zu gucken, wo sind Barrieren und dann nach und nach diese Barrieren dann zu beheben und zu beseitigen.
Wo wir von Schulungsangeboten sprechen, ist natürlich auch eure Einschätzung interessant als Vorreiter auch bei uns in der Firma. Wie seht ihr das, wenn ihr im Kundenkontakt seid oder sowas? Ist bei den Kunden das inzwischen angekommen oder im Bereich, sage ich mal, dass man sich daran orientieren muss, dass es da eben eine Richtlinie gibt, an die man sich halten muss? Ist dafür überhaupt Sensitivität geschaffen worden, dass man darauf achten muss? Oder müsst ihr da wirklich Pionierarbeit leisten?
Also Oliver kann ja gleich nochmal wahrscheinlich die ein oder andere Anekdote erzählen. So im Allgemeinen gibt es 3 Lager, hätte ich jetzt gesagt. Also wir sind auf verschiedene Kunden zugegangen und haben eben über dieses Thema mit den Kunden gesprochen. Und dann gibt es das eine Lager, die sagen, ja, wissen wir Bescheid, wir sind da auch schon dran und wir haben auch ein Team da zusammengestellt, die sich darum kümmern oder eine Agentur engagiert, was auch immer. Dann gibt es die sagen, ja, wir haben schon davon gehört und irgendwie wissen wir aber nicht so genau, wo sollen wir anfangen. Und dann gibt es die das erste Mal davon hören und verwundert sind, dass sie davon betroffen sind. Mhm. Das ist eine recht bunte Mischung. Bisher war aber waren alle, mit denen wir so dann in Kontakt getreten sind, sehr offen dafür und haben sich das, was wir so zu erzählen haben, auch erstmal angehört. Und ja, ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, aber es ist noch viel, viel zu tun.
Also ich würde auch sagen, dass da bei denen, die sich noch nicht mit dem Thema auseinandersetzen mussten, ist dann da auch oft einfach viel Nichtwissen vorhanden. Die wissen nicht, dass sie davon betroffen sind. Die wissen dann auch nicht, wie sie das Ganze einschätzen müssen, was sie machen müssen genau. Also da ist tatsächlich schon einiges an Pionierarbeit nötig. Da ist dann aber eigentlich auch unsere Erfahrungen immer, sind ja auch immer sehr dankbar darüber. Und die erste Kategorie, die Miriam gerade genannt hat, die da eigentlich schon gut dran sind, das sind in der Regel die im internationalen Wettbewerb sind, also die vor allem in den USA auch aktiv sind, weil in den USA die Gesetzgebung da schon eine Weile länger so ist, dass die deren Seiten barrierefrei sein müssen und vor allem werden die auch ein bisschen schärfer sanktioniert als in Deutschland oder in Europa. Also da gibt es schon einige Fälle, wo Firmen in den USA schon auf die Finger bekommen haben, weil sie ihre Angebote nicht barrierefrei gemacht hatten. Und entsprechend sind das eben die deutschen Unternehmen, die in den USA unterwegs sind, die sind da in der Regel schon eigentlich ganz gut unterwegs. Die sind dann aber eher meistens noch so ein bisschen so, okay, was müssen wir denn jetzt hier in Deutschland oder in Europa genau beachten?
Und wenn ich jetzt ein Kunde, sage ich mal, aus der zweiten oder dritten Kategorie wäre oder ich habe ich bin gerade in der zweiten, dritten Kategorie, wo müsste ich dann starten? Was könnte ich tun? Ihr habt gerade gesagt Schulungen, jetzt weiß ich aber nicht genau, wo ich sowas herbekomme oder wie würdet ihr am besten an die Sache herangehen? Weil ich meine, die Deadline ist jetzt, auch wenn es noch nicht ganz genau bestimmt ist, was jetzt letztendlich passiert, aber es ist schon an der Zeit, sage ich mal, zu handeln oder nicht?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, Miriam hatte das eben auch schon mal schon angesprochen. Das Wichtigste ist, dass wir oder nicht wir, sondern dass der Kunde ein Audit von seinem digitalen Angebot macht, um überhaupt mal zu sehen, wo er gerade steht, also und tatsächlich konkret zu sehen, wo er steht und was er noch nachbessern muss. Vor so einem Audit macht das Sinn, natürlich sich irgendwie nochmal so ein Feedback einzuholen, wie man wo man so ganz grob steht, das kann man eben machen, indem ich Googlelators anschmeiße und mir das mal ausspucken lasse. Das kann man aber auch machen, wenn jemand auf uns zukommt und sagt, könnt ihr euch nicht mal irgendwie mal so eine kurze Einschätzung geben, wo wir stehen und wie viel Arbeit da noch vor uns liegt bis Juni. Wir haben ein Angebot, wo wir den Kunden eben kostenfrei so eine erste Einschätzung machen können. Das ist zum Teil ist das Gleiche, was Google Lighthouse macht, geht aber da ein bisschen drüber hinaus, weil wir neben diesen automatisierten Tests auch tatsächlich so die Sachen manuell abtesten, die in der Regel die größten Stolperfallen sind. Und dann kriegt man immer schon ein ganz gutes Bild davon und kann sehen, ob eine Seite ganz gut dabei ist oder ein digitales Angebot ganz gut dabei ist oder ob die sich ein bisschen ranhalten sollten.
Okay, also das heißt, ihr habt da so eine Art Quick-Check oder sowas, den man einfach drüber laufen kann, um zu gucken, bin ich konform oder bin ich eben nicht konform. Und entsprechend darüber hinaus gibt es dann noch ein größeres Audit, was man dann auf Basis von diesem Check anstellen kann.
Ja, der Quick-Check sagt nicht, ob ich konform bin oder nicht konform bin, sondern der gibt tatsächlich nur so einen Eindruck. Zu sehen, ob ich konform bin, muss ich schon das ganze Audit machen.
Ich glaube, das ist ja auch das, was du gesagt hast. Ne? Google Lighthouse sind die 30% plus eure Einschätzung sind wir vielleicht bei 35-40%. Aber dann ist es ja schon wichtig, dann halt die letzten 60% dann noch irgendwo einzufangen, weil letzten Endes ist es ja, wie wir gelernt haben, doch ein sehr umfangreiches Thema, was viele, viele, viele Menschen halt betrifft, verschiedene Personen, Empfänger, das war, glaube ich, das Wort, was ich gesucht habe, genau.
Ja, generell, ne, ihr würdet das wahrscheinlich auch in eurem, also ihr habt gesagt, ihr habt ein paar Anekdoten und Oliver, du hast auch schon ein bisschen darauf eingegangen, wie das in den USA so läuft. Ich glaube, ich weiß nicht, wie die Kommunikation dazu ist, aber ich habe das Gefühl, dass viele, Anbieter sich noch gar nicht damit beschäftigt haben, wo überhaupt Barrieren da sind in ihrem Angebot und was überhaupt diese Barrieren sind. Ja, und dementsprechend glaube ich, dass es auch recht sinnvoll ist, sich da zum einen durch Regularien durchzusetzen und das auch zu forcieren, dass eben da auch ein Auge drauf gehalten wird. Nur ich habe die Befürchtung, deswegen war auch eben die Frage, wie ihr das einschätzt, und ich glaube, ihr teilt das so ein bisschen, dass eben diese Regularien und eben die Visibilität dieser Regularien auch noch nicht wirklich bei den Anbietern angekommen sind. Es sei denn eben, sie haben eben schon da einen Kontaktpunkt eben im Ausland gehabt oder in den USA gehabt.
Ja, absolut. Und was tatsächlich auch immer aus Sicht der Unternehmen ein bisschen schade ist, ist, dass ich zwar durch die Gesetze dazu jetzt so ein bisschen gezwungen werde, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, aber das eigentlich viel mehr Sinn machen würde, sich selbstgetrieben damit auseinanderzusetzen, weil eine barrierefreie Seite eigentlich immer besser im Suchmaschinenranking rankt. Mhm. Hat unter anderem den Grund, weil ich Sachen verschriftlichen muss und verschriftliche Sachen sich von Suchmaschinen besser finden lassen. Hat aber auch den Grund, weil Suchmaschinen barrierefreie Angebote bevorzugen wollen und weil die User Experience am Ende eigentlich immer für alle besser ist, wenn eine Seite barrierefrei ist.
Also es gibt da auch schon so eine Art natürliche Selektion im Angebot, ja, praktisch eben das, was durch die Suchmaschinen dann, wenn wir jetzt über Webseiten sprechen, entsprechend forciert wird. Aber wie sieht das denn entsprechend da aus, wenn wir jetzt zum Beispiel vom App Store sprechen, bei Apple oder sowas, wenn wir wieder von Applications reden, haben die auch entsprechende Regularien, die man da durchsetzen muss? Ich glaube, da ist Apple nochmal ein bisschen restriktiver als der Play Store, beziehungsweise als der Android Stores. Aber gibt es da auch entsprechende Regularien, die erfüllt sein müssen, bevor ich überhaupt eine Applikation publizieren kann?
Also das weiß ich nicht, ob die Stores da tatsächlich das forcieren. Das kann ich euch nicht sagen.
Aber es wäre natürlich ein Mechanismus, um das durchzusetzen, ne? Um diese Regularien, die dann entsprechend auch vom Gesetzgeber erhoben werden, auch zu forcieren, dass auch wirklich dann keine Applikation, die man zur Verfügung stellt, eben überhaupt noch nicht barrierefrei ist.
Also bei dem, was man so aus dem Play Store fangen kann, glaube ich das nicht. Das tut mir leid. Nee.
Ich glaube auch nicht, dass der Play Store das macht, aber ne, durch Regularien könnte man das ja auch noch durchsetzen, dass passiert.
Da wäre es natürlich möglich, ne, dass man als Instanz da was davor setzt. Das ist eigentlich, das verschärft das Thema nochmal, weil ich dann halt die Sachen nicht immer an den Mann bringen kann. Also ähnlich wie es Google dann halt mit der Suchmaschinen-Thematik macht. Ne? Also wenn ich Kackseite habe, dann wird die halt einfach nicht gefunden. Fertig ist. Mhm. Ja, so kriegt man das halt doch ganz gut hin. Ja. Ja, spannend. So. Habt ihr mal so richtige Negativbeispiele eigentlich? Also wir haben ja jetzt vorhin glaube ich, nach Positivbeispielen gefragt. Ohne Namen, nee, ist vielleicht doof, aber wo man halt wirklich sagen kann, ist vielleicht, ja, wie das, was ich vorhin an der Hand hatte, ne?
Es gibt ja schon einige. Ich habe mein aktueller Favorit ist eine Webkonferenz, bei der ich mich zum Newsletter anmelden wollte, wo dann schon mal wo ich meine E-Mail-Adresse eintragen musste, da war schon mal der Farbkontrast oder der Helligkeitskontrast von der Schrift zum Hintergrund sehr, sehr gering, also wo ich dann schon selber so mal so genauer hingucken musste, ob ich mich jetzt nicht vertippt habe. Und dann habe ich auf Absenden geklickt und dann ist das unten orange oder so, und dann kam, also ist der Hintergrund ist orange, und dann kam da drunter in rosa oder in pink eine Fehlermeldung, dass da irgendwas schiefgelaufen ist, und ich soll doch bitte das nochmal später versuchen. Völliges Chaos. Ich fand's dann ganz lustig. Ich kann das jetzt immer mitnehmen und überall herzeigen. Das Lustigste daran war, dass das Ganze dann noch funktioniert hatte und ich dann noch eine Bestätigungs-E-Mail bekommen habe. Das ist so ein Beispiel, wo das komplett überhaupt nicht funktioniert mit den Farben und mit den Helligkeitskontrasten. Es gab zumindest mal eine Weile, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, eine Behörde, aus dem ostdeutschen Raum, ich meine Sachsen-Anhalt wäre das gewesen, wo ich ein Formular nicht barrierefrei benutzen konnte, was auch immer zu sehr viel Belustigung führt, wenn ich das vorführe, weil ich da wahnsinnig viel Mist machen kann mit diesem Formular, aber barrierefrei funktioniert es nicht.
Aber gehst du dann auch aktiv in die Kommunikation und kommunizierst das dann auch entsprechend an die entsprechenden Stellen?
Na, ich habe denen schon einige Nachrichten geschickt, aber jetzt immer mehr so im Rahmen von Demonstrationen. Äh, Ich bin jetzt nicht aktiv hingegangen und habe denen eine E-Mail geschrieben. Ich weiß nicht, ob sie ihre Nachrichten lesen oder nicht, aber da, also, die haben das auf jeden Fall schon bekommen. Ja.
Schwierigkeit ist, er hätte ja Kontakt über das Kontaktformular
genau, aufgenommen. Genau, stimmt.
Aber es war halt nicht barrierefrei.
Sehr ja, schön. So kann man sich auch vor Nachrichten schützen. Und wie sieht es bei dir aus, Miriam?
Also was mir immer direkt auffällt, wenn das sind jetzt auch keine expliziten Seiten und meistens sind die auch, es gibt total viele wirklich auch gut gestaltete Seiten, wo dann aber wirklich an zum Beispiel diesen Sachen wie Farbkontrasten, wo man als Mensch, der jetzt vielleicht nicht unbedingt irgendeine Einschränkung erstmal hat, schon Schwierigkeiten hat, das zu unterscheiden, ja, oder ne, also Pink auf Orange oder sowas, die dann zwar ihrem Corporate Design folgen und das auch, ich sag mal, auf den ersten Blick ja auch hübsch ist, wo man dann aber auch schon als jemand ohne Einschränkungen irgendwie Schwierigkeiten hat, Dinge zu erkennen, Überschriften zu lesen, ja, also auch so ein, was auch gerne verwendet wird und ich weiß immer noch nicht warum, irgendwie weiß auf hellblau, ja, ist von der Farbharmonie ist das schön, aber bringt halt niemandem was. Das sind Sachen, die mir häufig auffallen oder eben einfach ganz wirre Anordnungen von Funktionen, ja, also dass das überhaupt keiner Ordnung folgt, was natürlich auch auf die User Experience einen extrem großen Einfluss hat, wenn ich Dinge, die irgendwie das Gleiche tun, nicht gleich aussehen, nicht auf die gleiche Art und Weise funktionieren. Ja, schwierig.
Aber da höre ich schon so ein bisschen raus, dass man vor allem entweder man stößt regelmäßig auf eine Barriere, die einen selbst betrifft, oder eben man entwickelt da so einen berufsartigen Blick für, so einen analytischen Blick, ja. Also ansonsten würde man das wahrscheinlich nicht unbedingt wahrnehmen. Auch gerade das mit der Farbgebung, ja, dass es da entsprechend schwierige Sachen gibt. Aber ich glaube, man wird da, es ist schon eine Sensibilisierung, die da vorgeht, oder?
Ja, natürlich ist das eine gewisse Berufssensibilisierung, die man da auch erfährt, weil man eben, ich sage jetzt, nicht alle Barrieren wahrnimmt, weil man eben nicht alle Einschränkungen gleichzeitig hat. Das ist schon so. Ich glaube aber, dass viele diese Barrieren auch durchaus bemerken, ohne es zu wissen. Also wir hatten es vorhin ja auch schon mal mit dem Beispiel Sonnenlicht oder auch einfach nur eine stärkere Lichtquelle plus irgendwie der Screen. Es kann ja auch der Laptop sein und die Sonne scheint von hinten auf das Laptop. Wenn ich da geringe Kontraste habe, dann kann ich auch das so mehr oder weniger vergessen oder das einhändige Bedienen von Anwendungen auf dem Mobiltelefon. Also ich habe keine besonders kleinen Hände, ich habe auch keine besonders großen Hände und wenn ich irgendwie mit dem Daumen irgendwo von an die gegenüberliegende obere Ecke irgendwie kommen muss, um irgendwas zu tun, dann wird es halt schon schwierig. Das sind halt so Sachen, die einem, glaube ich, als normaler, nicht im Beruf davon betroffener oder damit zusammenarbeitender Mensch auch auffallen, ohne zu wissen, dass es jetzt eine Barriere ist, sondern man ärgert sich halt drüber, dass es halt irgendwie gerade nicht funktioniert.
Ja.
Ich glaube auch, am Ende merkt man es zwar und spürt es, aber schiebt das dann auf eine schlechte User Experience, ohne zu verstehen, dass es eigentlich tatsächlich eine Barriere ist, die man da vor sich hat.
Das stimmt, ja. Ich überlege gerade, also bei mir ist es immer Prozessthemen, so bei einer Seite, wenn ich einen Webshop zum Beispiel habe und es funktioniert irgendwas nicht und irgendwas ist gestört und ich brauche dann halt einen Kontakt. Das ist ja das, also ich glaube, das viele größere Anbieter haben selbst das Problem, dass sie halt einen da nicht direkt darauf stoßen, dass man in den Kontakt kommt, wo man es dann erwartet. Und das ist für mich meistens, also ich glaube, das ist keine, also es ist ja auch eine Barriere, eine Art der Barriere, jetzt nicht grundsätzlich im Funktionskontext, aber der User Experience, wo ich halt Dinge einfach nicht finde, an der Stelle, wo sie eigentlich hingehören. Ne? Wenn ich ein Produkt bestellt habe, und es kommt nicht an, dann ist es ja nicht schwierig zu sagen, über dieses Produkt kann ich Kontakt mit dem Anbieter aufnehmen. Das wäre ja eigentlich naheliegend. Ne? Das stört mich meistens am meisten, ja.
Also ich hatte das ja auch eben schon erzählt, durch Epilepsie hat man nochmal so ein bisschen einen anderen Blick darauf und tatsächlich als Epileptiker vorher hatte ich das irgendwie nie so gehabt, aber nach meinem ersten epileptischen Anfall achtet man da jetzt vermehrt drauf, welche Produkte stellen das eben explizit dar, dass man vorsichtig sein muss und welche eben nicht. Und wenn man bedenkt, dass vielleicht man bestimmte Medien in einem öffentlichen Raum rezipiert oder sowas, ist das dann doch schon problematisch, weil das natürlich dann auch eine Sache ist, wo man unter Umständen nicht weiß, wie man helfen kann oder helfen soll, wenn man vielleicht alleine ist oder eben keine persönlichen Kontakte dabei sind, die einem assistieren können. Und dementsprechend, ja, das wäre eine weitere Barriere, die damit hinzukommt, wo man dann dankbar dafür ist, dass eben entsprechend Warnungen da sind oder Angebote so konstruiert sind oder so gebaut sind, dass man eben nicht dadurch benachteiligt wird.
Ja, absolut. Ja, gibt es dem noch was hinzuzufügen? Ich glaube, wir haben das Thema, wir haben hier unten noch eine gute Beispielseite, hast du mal reingeschrieben. Wollen wir die noch mal kurz mit aufrufen als Beispiel? Und jetzt würde mich interessieren, ob das halt ein Negativbeispiel ist oder ob das halt ein Positivbeispiel ist. Schwarzer Text auf weißem Grund ohne irgendeine Verlinkung.
Ah. Ja, ich glaube, das ist eine Seite aus plain old HTML-Zeiten. Ja, so sieht die zumindest aus. Vielleicht schon mal gehört, ein bekannter IT-Blog, den man besuchen kann. Genau, und was würdet ihr jetzt da sage ich mal, empfehlen? Ist da weniger mehr oder müsste man da entsprechend, was könnte man tun? Natürlich erstmal Screenreader-Funktionalitäten oder sowas, aber würde man mit so einem Layout entsprechend gut durchkommen? Oder?
Tatsache, ja. Das Schöne ist ja, das Web an sich, das ist barrierefrei. Das wird erst die Barrieren entstehen erst, wenn wir anfangen, damit Sachen zu machen. Und in dem Fall, wo ich hier zum Beispiel keinen CSS-Stylesheet eingebunden habe, ist da schon mal eine große Fehlerquelle rausgenommen, die die Barrieren erzeugen kann. Deswegen sieht gut aus und guck mal noch so ein bisschen durch und sehe auch, dass hier die englischen Artikel, die sind dann auch entsprechend als oder Absätze in englischer Sprache, so sind entsprechend als Englisch als Sprache markiert, was dann immer ganz gut ist, weil der Screenreader dann weiß, in welcher Sprache er das vorlesen muss. Sonst kommt das manchmal vor, dass er, wenn das nicht markiert ist und es ist auf Deutsch eingestellt, dann liest er halt Englisch auf Deutsch vor, was dann nicht so ganz ideal ist. Deswegen sieht das im Großen und Ganzen eigentlich gut aus, ohne da jetzt ein Audit drüber gemacht zu haben.
Maximaler Kontrast.
Genau, schön schwarz weiß, ja.
Tastaturbedienung funktioniert, ich habe einen Fokus. Manchmal sind es die einfachen Dinge. Ich habe eine Hierarchie, was auch immer wichtig ist. Ne? Also Überschriften sind auch wirklich Überschriften. Wir haben Einrückungen, die auch von Screenreadern zum Beispiel berücksichtigt würden.
Ja, bam, dann wissen wir das. In Zukunft entweder Stylesheets weglassen oder ja. Hilfsmittel nutzen.
Weniger ist mehr. Einfach möglichst einfach damit arbeiten, weil das dann wahrscheinlich auch möglichst wenig Angriffspunkte oder Angriffsfläche bietet, um eben nicht barrierefrei zu sein.
Wobei das immer so ein bisschen danach klingt, als ob, wenn Sachen barrierefrei sein sollen, als ob die dann doof und langweilig sein müssten. Und das ist tatsächlich nicht so.
Nicht unbedingt, aber das ist ja auch ein interessanter Aspekt, ne? Weil je weniger du da schon drin hast, ja, desto einfacher ist es dann auch entsprechend aufzubauen. Also wenn du erstmal dich grob um die Funktionalität kümmerst und dann erst entsprechend dein Angebot darauf aufbaust, ja, und dein Design und so weiter und die ganze Erfahrung drauf hast, dann kannst du es ja entsprechend so bauen, dass du da schon eben diese Barrierefreiheit mit implementierst, oder nicht?
Absolut, total. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass es nicht, dass Barrierefreiheit und ein schönes Design oder ein ansprechendes Design und eine ansprechende Seite sich nicht ausschließen. Das ist eine Skillfrage am Ende und keine Designfrage sozusagen.
Ja. Ja. Gut. Ja, dann würde ich mal sagen, an unsere ZuhörerInnen, habt ihr vielleicht Seiten, die euch besonders ins Auge fallen, vielleicht besonders stört oder bestimmte Barrieren, die wir vielleicht gar nicht genannt haben, also die euch dann halt über den Weg gelaufen sind? Gib doch gern Bescheid, entweder bei Spotify oder Podigy oder halt per Mail über podcast@sva.de. Dann werden wir uns das mal anschauen. Vielleicht können wir das beim nächsten Mal mit einbringen. Vielleicht haben wir tatsächlich noch irgendwas, was wir noch nicht kennen. Ja, dann vielen Dank, Miriam. Vielen Dank, Oliver. Danke auch, Moritz.
Vielen Dank an dich, Volkmar.
Ja, für die schöne Einführung. Ich finde es ein total spannendes Thema. Ich werde mich gleich mal ransetzen und meine Seite halt ein bisschen aufmöbeln. Also einfach CSS rausnehmen und dann geht das schon. Ja. Und dann wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.
Dankeschön. Bis dann.
Danke auch. Tschüss.